Grüß Gott und herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell. Heute mit dem vierten und letzten Teil unserer Reihe Sommer Spezial. Aus dem Studio der päpstlichen Stiftung Kirche in Not begrüßt Sie Ihr Volker Niggewöhner. Am Gottesberg Horeb hat der eine und einzige Gott dem Mose seinen Namen offenbart. Yahweh, ich bin da. Was aber ist mit diesem Namen gemeint? Wer ist dieser Gott, der sich selbst auch als Gott Abrahams, Gott Isaaks und Gott Jakobs ausgibt? Und den Jesus schließlich als seinen und unseren himmlischen Vater bezeichnen wird. Pater Hans Buob vermittelt uns die wichtigsten Erkenntnisse aus der Offenbarungsgeschichte.
Heute wollen wir uns einmal mit dem christlichen Glauben beschäftigen, und zwar mit einem ganz zentralen Thema, mit unserem Gottesbild. Wer ist das eigentlich, dieser Gott, an den wir glauben, der sich dem Volk Israel als Yahweh offenbart hat? Wenn Jesus von Gott sprach, dann machte er gelegentlich eine ganz feine Unterscheidung und sprach von meinem Gott und von eurem Gott. Ich freue mich, dass heute Pater Hans Buob bei uns im Studio ist, den ich ganz herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Pater Buob.
Dankeschön.
Ich darf Sie kurz vorstellen unseren Zuschauern. Sie sind Palotinerpater, Sie sind seit über 50 Jahren Priester, waren die meiste Zeit davon Exerzitienleiter und leiten heute das Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Das ist ein Ort am Rand vom Nördlinger Ries. Ja. Pater Buob, das vierte Laterankonzil hat im Jahr 1215 ein Glaubensbekenntnis formuliert und darin heißt es, Gott sei letztendlich unbegreiflich und unaussprechlich. Und doch reden wir Menschen seit Jahrtausenden von und über Gott und wir haben die Bibel, ein dickes Buch mit vielen hundert Seiten. Wie passt das zusammen?
Es ist nicht ganz einfach, dieses Unaussprechliche zu formulieren. Und menschliche Worte werden Gott immer eingrenzen, weil menschliche Worte kommen ja aus einer menschlichen, begrenzten Erfahrung. Und deshalb grenzen auch Worte selbst Gott ein. Und das muss man sich klar sein. Man muss bei menschlichen Worten immer durchhören, was sie eigentlich sagen können. Und wir werden Gott in dem Sinn, wie es Laterankonzil es ausdrückt, dieses Unaussprechliche, dieses Unbegreifliche, das können wir mit unserer begrenzten Weise zu erkennen, auch gar nicht durchdringen. Und das Entscheidende ist eigentlich nicht, dass wir ihn total erkennen, dann müssen wir ja selbst Gott sein, sondern dass wir ihm begegnen, diesem Unbegreiflichen. Und das ist das Spannende, weil das an kein Ende kommt.
Kann die menschliche Vernunft dabei helfen, sich auf solch eine Begegnung mit Gott vorzubereiten? Zum Beispiel die Philosophie, die sich ja auch immer mit dem Thema beschäftigt hat, gibt es Gott oder gibt es ihn nicht?
Ja, die griechischen Philosophen haben sich ja sehr drum bemüht, nicht? Und sie sind sehr weit gekommen, Plato oder Aristoteles. Aber die Vernunft, wie es auch Paulus sagt, kann die Existenz Gottes erkennen, aber nicht wie er ist. Dazu muss sich Gott offenbaren.
Also das Wesen Gottes kann man nur begreifen durch die Offenbarung, die er selbst vorgenommen hat in der langen Menschheitsgeschichte.
Ja, das sehen wir ja genau an den ganzen Naturreligionen oder nichtchristlichen Religionen, wo der Mensch einfach spürt oder erkennt aus Situationen, Gott muss da sein, aber er weiß nicht, wie er ist. Und deshalb sind es auch ganz eigenartig, oft angstmachende Gottesvorstellungen gewesen, nicht? Dieser Gott muss sich offenbaren, damit wir erkennen, also Menschen menschlicherweise erkennen, wie er ist.
Nun offenbart sich Gott aber oft als ein verborgener Gott. Was ist damit für uns Menschen gewonnen?
Vielleicht muss man das Verborgene wieder mit diesem Unaussprechlichen zusammenbringen. verborgen, er will sich offenbaren. Er ist ja in Jesus Christus aus der Verborgenheit herausgekommen. Es ist der Gedanke, der Vater wohnt in unzugänglichem Lichte. Das sind alles menschliche Formulierungen, um zu ahnen, wir können diesen Gott nicht umgreifen. Er ist der Unbegreifliche, er ist eine ganz andere Seinsweise. Und trotzdem ist er so persönlich, dass ich ihm auf Du und Du begegnen kann.
Wir Christen und eigentlich auch unsere älteren Brüder, die Juden, glauben, dass Gott ein sprechender Gott ist. Und bereits das Volk Israel hat diese Erfahrung gemacht. Wie kann man das beschreiben?
Ja, dadurch, dass sich Gott, dieser Gott offenbart hat, dass er zu diesem Volk gesprochen hat, zu Abraham, ihn herausgerufen hat, nicht? Oder auch vorher schon zu Noe, nicht? Er hat gesprochen durch Propheten, durch seine Diener, wie es im Alten Testament heißt. Durch sie hat er versucht, den Menschen einen Weg zu zeigen, nicht? Und sich, ja, zu zeigen, dass er da ist. Und dass er ein Gott ist, der mit ihnen sogar einen Bund schließen will, nicht? Also, er versucht immer wieder, über verschiedene menschliche Möglichkeiten an den Menschen heranzufinden und zu ihm zu sprechen, sich ja ein Stück zu offenbaren, seinen Willen kundzutun. Das ist eigentlich das Alte Testament auch ganz und gar. Ja. Auch die Geschichte Israels ist ja eine Geschichte dieses Gottes mit seinem Volk. Es ist also nicht umsonst, sagen wir, er ist der Gott mit uns, oder Yahweh haben sie vorher genannt. Ich bin der Seiende. Das ist eigentlich vom Tiefsten dieses Wortes her, der mit uns Seiende. Ich werde mit dir sein, sagt er dann zu Mose. Nicht? Das gehört ja auch dazu. Ich werde mit dir sein. Und das ist mein Name für alle künftige Zeit. Er ist der Gott, der mitgeht in der Wolkensäule, Feuersäule. Es ist der Gott, mit dem das Volk Erfahrungen macht. Nicht? Und so ist es auch genauso, dass jeder Mensch eigentlich eine Geschichte mit diesem Gott hat. Ob er ihn annimmt, entsprechend oder ablehnt. Aber er hat eine Geschichte mit diesem Gott.
Wie ist das, wenn Gott seinen Namen offenbart? Kommt darin auch schon zum Ausdruck, dass Gott sich ansprechbar machen möchte, dass er also eine Kommunikation mit dem Menschen aufnehmen möchte?
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Und zwar deshalb, er tut seinen Namen kund zum ersten Mal bei Mose im Dornbusch. Und seinen Namen kundtun heißt, ich bekomme Macht über dich.
Heißt das, der Mensch bekommt Macht über Gott?
Ja, jetzt richtig verstanden. Das heißt, ich kann ihn jetzt beim Namen rufen. Und Name ist der Ausdruck für sein Wesen. Name ist immer Ausdruck für das Wesen, nicht? Das merkt man ja, wenn man, angenommen, man geht verbotene Wege, ganz fremd, wo niemand einen kennt. Und auf einmal ruft jemand mich beim Namen. Dann erschrecke ich. Ich fühle mich total erkannt. Nicht, das ist vielleicht so ein Bild dafür, Name steht für mein Wesen. Nicht? Und so, wenn Gott seinen Namen kundtut, und zum ersten Mal, nicht, bekommt der Mensch eigentlich die Möglichkeit, nicht, ja, Gott anzusprechen, auf Du und Du, ihn anzurufen, ja, mit Versagen, ihn herauszufordern. Ja?
Auf der anderen Seite ist es so, dass im Volk Israel sich sehr bald die Sitte eingebürgert hat, diesen Namen Yahweh nicht mehr auszusprechen. Also auf der einen Seite haben wir den Namen Gottes, mit dem wir ihn anrufen können, und auf der anderen Seite entwickelte sich im Volk Israel eine ganz besondere Ehrfurcht vor diesem Namen. Wie würden Sie das deuten?
Das sind wieder diese anderen Worte, die wir vorher schon miteinander gesprochen haben. Dieses Unnahbare in diesem Sinne, dieses Unbegreifliche, oder denken Sie an das Wort, kein Mensch kann Gott begegnen, ohne sterben zu müssen. Er ist wie dieses Feuer des Dornbusches. Ja? Komm nicht näher heran. Der Ort, wo du stehst, ist heilig. Also und Israel hat nun versucht, der Ort ist heilig, oder überhaupt diesen unbegreiflichen Gott auch äußerlich das auszudrücken in ihrer Haltung, indem sie seinen Namen nicht mehr ausgesprochen haben. Aus Ehrfurcht. Nicht, wenn man auch wieder dran denkt am Horeb, nicht, wo sie nicht einmal an den Berg sich wagten heranzukommen, wo Blitz und Donner um den Berg herum zischten, nicht. Es war etwas Schaudererregendes, ja, wenn Gott gegenwärtig ist, wenn Gott da ist. Das drückt sich halt dann wieder in menschlichen oder in Dingen aus, Situationen der Schöpfung, nicht, Donner, Blitz. Das heißt, etwas schaudererregend, etwas Großes, nicht Angst machen, das soll es nicht sein. Aber etwas, wo der Mensch in die Knie geht, sagen wir es mal so, wo er staunt und deshalb aber auch aus Ehrfurcht diesen Namen nicht nennt, um ihn nicht gemäß dem zweiten Gebot unehrfürchtig auszusprechen. Du sollst den Namen Gottes heilig halten. Nicht? Also dann spreche ich ihn lieber gar nicht aus, als dass ich in die Gefahr komme, ihn unehrbietig oder entheiligend zu gebrauchen.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet. Über das christliche Gottesbild sprechen wir heute. Pater Hans Buob vermittelt uns die wichtigsten Erkenntnisse aus der Offenbarungsgeschichte.
Die Namensoffenbarung war eines der großen Ereignisse in der Glaubensgeschichte Israels. Eine andere wichtige Erfahrung war die Befreiung aus dem Sklavenhaus in Ägypten. Wie hat sich da Gott kundgetan? Was ist da von seinem Wesen erkennbar geworden?
Dass er eigentlich immer durch den Menschen auch handelt. Nicht? Und wo er Mose, der sich ja so hilflos vorkam und alle möglichen Ausreden hatte, nicht zum Pharao gehen zu müssen, nicht, wo er ihm doch hingeschickt hat und dann auch auf diese Schwäche des Mose einging und sagte, ich gebe dir Aaron mit als Sprecher, der ist dein Mund, der soll reden, aber du geh hin und mach die Sache. Nicht? Es ist so interessant, gerade diese Geschichte Israels, Mose, Auszug, gelobtes Land, ist eigentlich die geistliche Geschichte eines jeden Menschen heute, also die geistliche Geschichte von uns Christen. Es ist die geistliche Geschichte der Kirche heute. Die ganzen Prinzipien, die für dieses Leben mit Gott eigentlich notwendig sind oder überhaupt sich ergeben, die finden Sie in dieser Geschichte Israels, die herausgeführt wird aus der Sklaverei, aus der Dunkelheit der Sünde, der Erlösung, also Erlösung, und durch die Wüste geführt wird bis ins Land der Verheißung. Und was da alles sich ereignet, das ist unwahrscheinlich, wie man genau dort die ganzen geistlichen Prinzipien, also Wachstumsprinzipien des geistlichen Lebens finden kann, ausgedrückt in der äußeren, praktischen Geschichte Israels.
Eine wichtige Erfahrung der Israeliten war, dass Gott sich als Retter erwiesen hat, als Befreier erwiesen hat. Sie sind dann von ihm begleitet durch die Wüste ins heilige Land, ins gelobte Land Kanaan eingezogen. Doch in den Jahren und Jahrzehnten und Jahrhunderten danach hat Israel viele Katastrophen erlebt. Das Reich, das anfangs errichtet wurde, ist bald wieder zusammengebrochen, auseinandergebrochen. Das Volk Israel wurde ins Exil geführt. Da blieb kaum etwas übrig von dem gelobten Land Israel. Wie hat das Volk Israel diese Erfahrungen verarbeitet?
Das ist unser Problem bis heute. Wenn Sie sagen, immer Mensch, die Menschen ändern sich überhaupt nicht. Nicht, sie haben die großen Zeichen Gottes gesehen. So schon in der Wüste haben sie ja immer wieder umgekehrt und gießen sich da so ein Kalb da und fallen vor ihm nieder, nicht während Gott noch auf dem Berg ist. Also, wenn Sie, das sind ja nun Hinweise, ich würde sagen, dass Paulus nicht bloß eins gemeint hat, sondern auch solche Dinge gemeint hat, wenn er gesagt hat, all das ist aufgeschrieben uns zur Warnung. Nicht? Er verweist ja aufs Alte Testament mit diesem Satz. All das ist für uns aufgeschrieben zur Warnung. Und dass wir uns klar sind, auch selbst wenn wir die größte Gotteserfahrung am Horeb gemacht haben, dass wir 5 Minuten drauf ein totes Kalb anbeten können, dass wir dazu in der Lage sind. Wenn Sie, dass uns das bewusst ist, wozu wir fähig sind. Nicht? Wir erkennen etwas, erfahren etwas und auf einmal können wir das fast auf die Seite schieben, als ob es nicht gewesen wäre und machen den größten Unsinn.
Das heißt, wenn ich eine Gotteserfahrung gemacht habe, dann ist es kein garantierter Besitz für den Rest meines Lebens, sondern es kann immer wieder Rückschläge geben, auch in der eigenen Glaubensgeschichte.
Ich muss auf dem Weg bleiben. Wenn Sie, darum sage ich immer, es ist viel leichter, einen Menschen für Gott zu gewinnen, als ihn auf dem Weg des Wachstums zu halten. Das sehen Sie doch überall, nicht? Es ist ja überall nur noch ein Abflauen, ein Abfallen. Und die meisten wissen mindestens, dass es Gott gibt. In Deutschland zum Beispiel. Aber die meisten wissen es. Vom Katechismus her oder gehört. Also sie müssen sich mindestens mal befassen, ja, kann es jetzt sein oder kann es nicht sein? Es ist ja eine wichtige Frage. Es entscheidet ja über meine Ewigkeit. Und das kann man doch nicht wurscht sein. Aber, verstehen Sie, das merken Sie, wenn Sie ins Alte Testament schauen, Israel, unsere Geschichte. Wir sind genau trotz Erlösung, wir haben ja einen Mordsvorteil denen gegenüber, nicht? Wir haben ja eine Kraft. Und trotzdem haben wir die gleichen Dummheiten wie sie. Und Gott hat ja immer nur die Katastrophen zugelassen als Folge ihrer Sünde, als Folge ihres Bundesbruchs mit Gott. Er hat sie einfach ihrem Tun überlassen. Ja, und dann haben sie rein menschlich gehandelt und dann haben sie die rein menschlichen Situationen erlebt, wie die Völker um sie herum, nämlich Krieg und Eifersucht und Neid und Habsucht. Und das gibt Krieg. Was ist?
Es zeigt sich da ja eine ganz besondere Spannung zwischen der Untreue des Volkes Israel Gott gegenüber und der Treue Gottes seinem Volk gegenüber. Was kennzeichnet diese Spannung und was können wir daraus lernen über das Wesen Gottes?
Dass Gott nie aufgegeben hat. Und wenn er sie Jahre, Jahrzehnte in die Sklaverei und Verbannung hat gehen lassen, aber er war immer mit ihnen und er hat das alles zugelassen, nicht einfach aus Rache oder aus Strafe, wie man das oft sagt, sondern er hat sie ihrem eigenen üblen Tun überlassen. Wie ich es Ihnen vorhin gesagt habe, wenn ich mich nicht mehr an die Gesetze Gottes halte, dann gehe ich die Gesetze der Welt. Und was sind das? Rivalität? Jeder guckt auf sich, Egoismus, und daraus ergeben sich Feindschaft, Krieg, Zerstörung. Ja? Und er hat sie dann diesen Folgen ihrer Untreue überlassen, damit sie zur Erkenntnis kommen, Mensch, wir haben ja einen Fehler gemacht. Gott hat uns gesagt, wenn ihr die Gebote haltet, werdet ihr es gut haben. Ich werde für euch sorgen und so weiter. Ja, wir müssen zurückkehren. Nicht? Und so kamen sie wieder zurück.
Nun finden wir aber im Alten Testament, in den Psalmen und in anderen Schriften auch häufig das Wort vom Zorn Gottes. Mhm. Wie ist der denn zu verstehen?
Ja, genau in dem Sinn. Das ist auch ein wichtiges Wort. Der Zorn Gottes ist nicht Emotion, wie bei uns, wenn ich zornig bin, nicht, und Haus abreiß. Sondern der Zorn Gottes ist ein Aspekt der Liebe Gottes. Das können Sie also an allen Stellen feststellen, die vom Zorn Gottes sprechen, und das sind ja viele. Der Zorn Gottes ist nie zerstörerisch. Wenn wir von Zorn sprechen, dann schlagen wir kaputt. Ja? Dagegen, der Zorn Gottes ist genau das, was ich gerade erklärt habe. Er überlässt einfach den Menschen, nachdem er immer wieder um ihn geworben hat und er nicht auf ihn gehört hat, überlässt den Menschen seiner Untat, seiner Untreue, seiner Sünde oder wie sie es nennen wollen, nicht? Und damit der Mensch dann wieder zur Einsicht kommt. Sie werden immer schauen, immer sehen, wenn Sie in der Heiligen Schrift auf den Zorn Gottes stoßen, werden Sie merken, dieser Zorn Gottes ist nie auf Vernichtung aus, sondern immer auf Bekehrung, immer auf Zurückführung. Er hat ihnen das zugelassen, damit sie aber wieder zurückfinden. Das ist immer das Ziel, nie Zerstörung auf Dauer, ja? Was bei uns Zorn ist. Ja? Das ist ein Aspekt der Liebe Gottes. Wird aber eben, weil es das Wort Zorn ist und so übersetzt ist, auch oft falsch verstanden.
Wenn wir über den Gottesglauben beim Volk Israel sprechen, über das Gottesbild des Alten Testamentes, dann müssen wir auch darüber sprechen, dass Israel Gott als den Schöpfer des Himmels und der Erde erkannt hat. Mhm. Wie hat sich das ergeben?
Es war, glaube ich, von Anfang an selbstverständlich, dass Gott der Schöpfer Himmels und der Erde ist. Das durchzieht das ganze Alte Testament. Nicht? Man hat bei uns in unserer Zeit eigentlich den Schöpfer durch Evolution ersetzt. Und die heutige Wissenschaft, die Naturwissenschaft, also die wirklich qualifizierte Naturwissenschaft, es gibt so oberflächliche Dinge, aber es gibt, ich weiß das von einem Forscher, also der wirklich bekannt ist, ich habe erst vor kurzem mit ihm gesprochen, der kennt diese Koryphäen in naturwissenschaftlichen Bereichen, der sagt, da gibt es keinen Ungläubigen, keinen Gottlosen, wo er sagt, das ist unmöglich Entwicklung. Das ist nicht einfach irgendeine Entwicklung, da hat sich etwas weiteres, das ist Schöpfung. Anders ist das nicht erklärbar. Und dieser Forscher, der sagt mir auch immer wieder, wenn ich mal bei ihm bin, sagt er, schauen Sie doch mal das an, schauen Sie mal das am Körper an. Das ist doch keine Entwicklung, das kann sich doch nicht entwickeln. Das ist Schöpfung, das ist eine Intelligenz, das ist unbegreiflich. Nicht? Und er sagt, es gibt keinen ernsthaften Naturwissenschaftler, der Gott leugnet. Ja? Sonst, es ist nicht erklärbar. Und deshalb auch ein sehr großes Fragezeichen von diesen Leuten, eine sogenannte Evolution, diese dauernde Entwicklungstheorien, nicht? Sie sagen, es ist Schöpfung und das ist das Wunderbare.
Weltkirche aktuell auf Radio Horeb, Radio Maria und Radio Gloria. Wie müssen wir uns Gott vorstellen? Was hat Gott uns sagen wollen, als er sich im Alten Testament mit den Worten »Ich bin da« vorgestellt hat? Diese und weitere Fragen beantwortet der Palutinerpater Hans Buob im Gespräch mit Berthold Pelster.
Wie ist das Volk Israel dann zu der Vorstellung gekommen, dass es nur einen einzigen Gott gibt?
Sie wissen ja, sie sind immer wieder davon abgefallen und haben dann die anderen Götter auch wieder eingesammelt, nicht? Und so mitgenommen auf Reisen. Er hat sich immer wieder als der eine Gott offenbart. Er selber hat sich offenbart, nicht? Und es muss auch, meinen manche Forscher, wie ich so gelesen habe, eine Uroffenbarung gegeben haben, denn scheinbar hat man festgestellt, also da bin ich jetzt kein Wissenschaftler, aber vom Lesen, dass, sagen wir Urvölker, ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, die man entdeckt hat, eigentlich überall den Ein-Gott-Glauben hätten. Also das kann ich jetzt nicht beweisen, ich kann es nur nachsagen. Den Ein-Gott-Glauben hätten, dass man also annehmen darf oder muss oder kann, dass es eine Uroffenbarung an die ganze Menschheit gegeben hat. Des einen Gottes und den manche Gruppen, die abgeschlossen waren von den anderen, die diesen Ein-Gott-Glauben bewahrt haben.
Nun glauben aber gerade wir Christen an einen dreifaltigen Gott. Das ist aber eine Vorstellung, die wohl erst auf dem Neuen Testament basiert.
Ja, richtig, das ist eine reine Offenbarung. Ist eine reine Offenbarung einmal, aber wissen Sie, eigentlich ist es auch eine unwahrscheinliche Logik. Das Problem ist immer, stelle ich fest, dass wir den dreifaltigen Gott immer auf unserer Ebene anschauen, also unserer menschlichen Ebene. Ist eine andere Seinsweise Gott, nicht so wie die reinen geschaffenen Geister andere Seinsweise sind wie wir. Oder denken Sie an den auferstandenen Christus. Der Auferstandene ist eine neue Seinsweise. Er hat essen können mit diesem Leib, aber er war nicht mehr abhängig von Orten. Nicht? Er war da, war wieder weg. War sichtbar, nicht mehr sichtbar. Andere Seinsweise. Und so ist Gott eine andere, vollkommen andere Seinsweise wie wir. Nicht? Und wenn wir denn auf unsere Seinsweise herabstufen, dann versteht man Juden oder Muslims, wenn sie sagen, ja, ihr sagt doch, es sind drei Personen, dann sind es doch drei Götter. Nicht? Darum ist das schwer auszudrücken. Es ist ein Gott. Aber dieser Gott hat sich offenbart, schon im Alten Testament, als der Gott der Liebe. Und Liebe, das kann, und zwar es geht nicht darum, dass Gott liebt, sondern dass er die Liebe ist.
Nun setzen wir Christen noch eins drauf und sagen, dass Gott Mensch geworden ist, dass eine Person aus dieser göttlichen Dreifaltigkeit auf die Erde gekommen ist und ein Menschenleben lang unter uns gelebt hat und uns auch etwas mitgeteilt hat von dem Wesen Gottes, etwas, das wir vielleicht noch nicht wussten?
Ja, wie es Jesus ja selber sagt, nicht? Nur der, der beim Vater war, kann authentische Botschaft bringen vom Vater. Der Vater, der in unzugänglichem Lichte steht. Und Jesus ist herausgetreten aus diesem unzugänglichen Lichte, ist sichtbar geworden in der menschlichen Natur. Und hat uns, weil er gleichen Wesens ist mit dem Vater, beim Vater war von Ewigkeit, hat er uns Botschaft gebracht. Und zwar eine überzeugende Botschaft, die sonst niemand bringen kann, weil niemand bei Gott war. Nicht? Und deshalb, die Menschwerdung ist eigentlich die unbegreifliche Offenbarung Gottes, wo wir wirklich wissen dürfen, wie es Jesus sagt, ich habe euch nichts verheimlicht. Ich habe euch alles gesagt, was der Vater mir anvertraut hat. Ich habe euch nichts verheimlicht. Und das ist ein tolles Wissen.
Und Jesus sagt auch, wer mich sieht, sieht den Vater. Wir haben vorhin einige Wesenseigenschaften des alttestamentlichen Gottes von Ihnen erläutert bekommen. Finden wir diese Wesenseigenschaften denn in Jesus Christus wieder?
Als Mensch nach außen hin hat er eine bestimmte Begrenztheit gehabt, ist klar. Er hat sich in diese Begrenztheit des Menschseins hineingegeben, das ist ja unheimlich. Aber er hat in seiner menschlichen Art das Wesen Gottes, des Vaters, versucht, jetzt in einer menschlichen Sprache und in der menschlichen Geste des Menschseins zu offenbaren. Denken Sie, das ganze offene Herz für die Sünder, die ja von den damaligen Juden eigentlich abgelehnt worden, nicht? Dann diese Barmherzigkeit mit den Leidenden und selbst mit denen, die ihn gekreuzigt haben. Nicht? Da ist das ganze Wesen Gottes herausgekommen. Keine Verurteilung. Oder diese Sünderin, die sie zu ihm gebracht haben. Auch ich verurteile dich nicht, geh aber sündige nicht mehr. Er hat ja in seinem Menschsein auf menschliche Weise das ganze Wesen des Vaters, des Gottes überhaupt, uns offenbart. Ja? Das ist sein Leben. Sein Leben ist eine Offenbarung. Nicht? Nicht nur sein Wort, sondern sein ganzes Sein. Und er hat, und das ist für mich so wichtig geworden, er hat uns alles vorgelebt. Er hat uns nicht bloß gesagt, so müsst ihr leben, nicht? So wie es uns andere sagen, so müsst ihr es machen und so müsst ihr es machen, sondern er hat alles vorgelebt, alles radikal vorgelebt. Nicht? Er ist, wie Vincent Spallotti sagt, unser Modell. Nicht? Wir orientieren uns ja immer an Heiligen und so, ist in Ordnung. Aber das eigentliche Modell ist Jesus Christus. Und wir können in allen Bereichen immer auf ihn schauen. Wie hättest du in dieser Situation reagiert, in der ich jetzt bin? Er ist mein Modell. Nicht? Darum war er 30 Jahre, hat er das Leben des Normalen gelebt. 30 Jahre von den 33. Er hat uns das Alltägliche vorgelebt. Ja? Und in einer Situation, die nicht einfach war, Besatzungsmacht der Römer, das war ja zum Teil grausam, ja? Hat alles uns vorgelebt. Ja? Also er hat mit seinem Menschsein, ich habe das mit seinem Wort, aber mit seinem Menschsein, das Wesen des Vaters uns offenbart.
Eine letzte Frage an Sie, Pater Burb, an Sie speziell auch als Exerzitienleiter, als Experte des geistlichen Lebens. Wenn wir mehr wissen wollen von diesem Gott, an den wir glauben, was sollten wir tun?
Ganz einfach das Wort Gottes lesen. Betrachten, lesen oder auch den Katechismus der Kirche, wo die Kirche ja alles auch ein bisschen thematisch zusammengefasst hat und sehr günstige Möglichkeit. Aber es wäre wichtig, dass das Wort Gottes in sich reinzulassen. Das Wort Gottes ist Geist und Leben, sagt Jesus. Und der Hebräerbrief sagt, er ist Kraft und Leben. Und das Wort Gottes bewirkt in Menschen Glauben.
Und damit machen Sie uns Mut, Pater Burb, wieder einmal in die Heilige Schrift hineinzuschauen, sich diesem Gott zuzuwenden, der uns seinen Namen offenbart hat und der Mensch geworden ist in Jesus Christus. Ganz herzlichen Dank dafür. Danke, dass Sie bei uns waren.
Bitte schön.
Bis zum nächsten Mal. Ihnen allen eine gute Zeit.
Das war Weltkirche aktuell. Über Jahwe und das christliche Gottesbild haben wir heute gesprochen mit dem Palutinerpater Hans Burb. Alle unsere Sendungen mit Pater Hans Burb entnehmen Sie bitte den Bestelllisten von Kirche in Not im Internet zu finden unter kirche-in-not.de. Sie können diese Sendungen alle unentgeltlich auf CD oder DVD bestellen. Rufen Sie einfach an bei Kirche in Not unter Telefon 089 für München 64 24 888 und die 0. So viel für heute. Ich bin Volker Niggewöhner. Ihnen allen einen schönen, frohen und gesegneten Tag.